Also man hat auf einmal gemerkt, dass Garten nicht lästig ist, sondern dass es richtig Spaß machen kann, dass es richtig schön ist, dass man sieht auf einmal, was man mit den eigenen Händen schaffen kann. Ach so, sagt er, und da kommt's Teehäuschen, da kommt das Häuschen hin, da hieß es noch nicht Teehäuschen. Aber ja, sagt genau, und da kommt das Fenster hin. Und er so, da ist auch gar kein Fenster drin. Und ich nur, noch nicht. Und wenn man dann plötzlich da steht und hat drei Kinder, zwei halbwegs große, aber wann ist man groß genug, um den Papa zu verlieren, einen kleinen vierjährigen Jungen dann neben sich hat, dann ist die Zukunft plötzlich weg. Ich glaube, das war für mich damals das Schlimmste. Ja, glücklich und zufrieden, das sind so die zwei Adjektive, die mir dazu einfallen. Glücklich und zufrieden im Garten sitzen und sind, glaube ich, einfach froh, dass wir uns haben, dass wir den Garten haben, dass wir das Leben so haben, wie es in dem Moment ist.
Hallo und herzlich willkommen. Hier ist das Grüne muss nach oben, der Podcast mit Blick über den Beetrand. Ich bin Jens und heute spreche ich mit Christiane. Christiane gärtnert im Siegerland. Ihre Impressionen teilt sie auf Instagram als Bernds Garten. Wobei der Garten für sie mehr ist als ein Ort der Entspannung oder der Gestaltung, er ist für sie auch Seelenretter. Ich möchte heute von Christiane wissen, wie sie durch Hollywood zum Gärtnern kam, warum sie nicht nur im Garten einen grünen Daumen hat und weshalb sie unbedingt Fotos fürs Radio machen wollte. Hallo Christiane.
Hallo Jens, guten Morgen.
Christiane, wer bist du und was machst du?
Also ich bin die Christiane. Ich bin Mama von drei Kindern und Omi auch schon. Und wir haben einen wunderschönen großen Garten, in dem wir leben. Also der Garten ist unser Zuhause. Und wir haben einen Familiengarten und der ist uns, glaube ich, allen ganz wichtig.
Wie immer am Anfang einer Folge, nimm uns doch mal in Gedanken mit durch deinen Garten und du sagst uns, wo wir anfangen und wo wir wieder enden.
Ja, also unser Garten ist, wenn man jetzt von oben drauf schauen würde, ein großes, langgezogenes, querliegendes Rechteck, wobei die untere rechte Ecke ein Stück nach vorne gezogen ist. Und das ist die Südseite. Wir liegen also an einem Südhang und die rechte Seite des Rechtecks, da geht die Straße entlang und von dort aus kommen wir aufs Grundstück. Wir haben keine Gartenpforte. Wir haben ein großes Tor über dem Eingangsbereich, über der Einfahrt. Der eine oder andere wird noch wissen, was ein Ponderosa oder ein Bonanza-Tor ist. Also ein großes Tor, wo wir jetzt durchgehen, gehen über eine große Kiesfläche, wo die Autos parken können. Und von dieser Kiesfläche aus gehen wir nach links rüber. Links ist also unten bei uns. Wir sind im Siegerland recht schräg. Dann ist das die untere Seite, die rechte Seite so aus diesem Blick ist dann ungefähr 1,50 Meter höher. Insgesamt sind, glaube ich, ja, so 5, 6 Meter Gefälle von unten nach oben über 20 Meter. Dann gehen wir also von der Kiesfläche, von der Einfahrt runter nach links auf das erste kleine Rasenstück. Dann kommen wir schon an großen Haselnussbäumen vorbei, rechts und links und geradeaus. Also es ist so ein klein bisschen Wald oder parkähnlich, wir haben viele Bäume. An dem linken Haselnussstrauch vorbei, da ist eine kleine Sitzecke, ein kopfsteingepflasterter Bereich mit Rosen außenrum und dort steht halt mein Teehäuschen. Das kennt vielleicht der eine oder andere vom Sehen her. Gehen wir an dem Teehäuschen vorbei. Dahinter ist nochmal eine kleine Bank. Das ist ein Andenken an eine ganz liebe Person. Hinter dem Teehäuschen ist noch ein kleiner Rasenbereich unter einer großen Birke, die dort steht. Außen eingefasst ist dieser Rasenbereich zur Straße hin mit Sträuchern, mit Laubsträuchern. Da sind Silberdisteln, da sind Flumis, dann sind unten bis in die Spitze des Grundstücks, also die Spitze, die so nach vorne gezogen ist, da steht ein großer Amberbaum, da sind auch noch Rosen unten drunter. Wenn wir uns jetzt rumdrehen und an diesem Rechteck entlang schauen, dann haben wir jetzt einen Weg von 55 Metern vor uns, weil das Grundstück sehr lang nach hinten reingeht. Die Böschung, an der wir jetzt entlang gehen, die ist in der Schrägen circa 3 Meter und liegt 1,50 Meter höher über der unteren Grundstücksgrenze. Also wir gehen jetzt an der Südseite entlang. Die Böschung ist bepflanzt mit allen möglichen Sträuchern, heimische oder auch nicht so heimische. Da ist Weigelie, da ist auch eine Forsythie, die darf auch bleiben, damit ich weiß, wann ich die Rosen schneiden muss. Dann gehen wir also an dieser Böschung entlang, gehen wieder über diese kleine Rasenfläche, wo wir vom Kies her drüber gekommen sind, befinden uns dann ungefähr auf der Höhe vom Haus, gehen dann am Haus entlang an der Terrasse. Die Terrasse ist eingefasst mit Kirschlorbeer aus Sichtschutzgründen, hat man damals halt so gemacht. Das ist auf der rechten Seite, auf der linken Seite, auf der Böschungsseite fängt dann eine andere Bepflanzung an auf der Böschung. Dort sind, ich glaube, 12, 14 dicke Eibenkugeln als Sichtschutz zum Nachbarn nach unten. Und zwischen diesen beiden Hecken gehen wir entlang an der Terrasse auf einem schmalen Rasenweg. Der endet dann an der, am Ende der Terrasse, so nach 10 Metern ungefähr. Da ist rechter Hand dann ein Blumenbeet, da ist noch mal eine kleine gepflasterte Fläche, da steht eine Bank, da ist eine Zinkwanne, da sitzt der kleine Angler, den man halt auch kennt. Das ist eine mit Wasserpflanzen bepflanzte Zinkwanne. In dem Beet hinter der Bank, da sind, ist ein Perückenstrauch, also ein kleiner Baum, dann ist ein ganz großer Ahorn dort. Unter Pflanz ist das Ganze, da ist eine Hortensie seit über 20 Jahren, die darf auch dort bleiben. Dann ist dort Phlox, das sind Lenzrosen, das sind Snapdragon heißen die. Ich weiß gar nicht, wie die ansonsten einen anderen Namen haben. An diesem Ahorn klettert eine Clematis hoch, die Princess Kate. Dort wächst als Bodendecker mein heißgeliebtes Gedenkemain, was den ganzen Sommer über schön grün halt ist. Das ist auf der rechten Seite. Auf der linken Seite fängt, ist ein Beet an der Böschung entlang, um halt diese lange Kante zu brechen. Da ist ein Buchsbaum entlang, dann noch lebt er. In diesem Beet sind Pfingstrosen. Dann ist dort ein Ilex drin, ein schöner lilaner Flieder, ein hoffentlich im zweiten Versuch klappt es mittlerweile halbwegs großer Black Beauty, schwarzer Holunder. Wenn wir an diesem Beet entlang gehen, dann haben wir rechts von uns eine etwas größere Rasenfläche. Dort steht mittendrauf noch ein Baum. Da ist ein Rotdorn, da ist eine Baumbank außenrum. Unter der Baumbank ist ein Beet, da ist Lavendel und so weiter drin, weil dort die Sonne ganz ordentlich hinkommt. Aber wir gehen halt links, halten bei uns und gehen geradeaus weiter und stehen vor einem Wald aus Haselnüssen, 6-8 Meter hoch und gehen links dran vorbei an der Böschungskante und kommen dann nach Hollywood in ein erstes kleines Gartenzimmer. Dort steht also die Hollywood-Schaukel, da dort kein Gras wächst und schwierig ist, da den Boden irgendwie zu, ja, vernünftig sauber zu halten, habe ich dann irgendwann einen Kreis angelegt, einen großen Kreis um diese Hollywood-Schaukel, um die Sitzfläche drumherum. In der Mitte vor der Hollywood-Schaukel ist eine Feuerstelle, die wir sehr gerne nutzen. Dann sind wir an der Stelle auch an der Grundstücksgrenze Richtung Westen. Dort stehen ein paar Bäume. Das sind Lebensbäume, die ursprünglich mal ganz klein in Töpfen bei meiner Mama vorm Haus standen. Und immer so, wenn die für die Töpfe zu groß wurden, auch Kind, das kannst du bestimmt gebrauchen. Und dann sind die bei uns aufs Grundstück gewandert. Da ist dann auch die Kirchenhecke. Wir sind hinter der Kirche. Das ist die Kirchenhecke, eine Hainbuchenhecke, die entlang geht. Nach oben dann, also Richtung Norden. Und wenn wir jetzt von der Kiesfläche weitergehen, können wir ein paar Stufen hochgehen an einem Mäuerchen. Das sind rechts und links unten sind Beete. Wir gehen durch einen Rosenbogen. Links die Aloe, rechts ist die Eden Rose. In dem linken Beet sind auch noch andere Rosen. Und eingefasst ist diese Kiesfläche zum Teil dieser Kreis mit Heuchere, mit Zauberglöckchen. Rechts ist noch ein Hibiskus. Wenn wir jetzt halt die Stufen hochgehen, ist auf dem etwas höheren Plateau rechts und links auch wieder ein Beet, sind auch wieder Rosen. Eine weiße Roy Black auf der linken Seite, auf der rechten Seite die Bremer Stadtmusikanten und Dino Wales. Und geradeaus stehen wir dann vor der Kaffeehütte. Das ist das Pendant zum Teehäuschen. Das geht mehrere Stufen hoch in das Häuschen. Hinten läuft es dann auf Null aus. So sieht man also, es ist schon ganz ordentlich schräg. Am Kaffeehäuschen, an der Kaffeehütte entlang, ist ein weißes Beet. Dort sind weiße Rosen, die auch vorne im Vormhaus noch zu finden sind. Dort ist ein riesiger Waldgeißbart, eine Juckerpflanze. Da sind weiße Ballonblumen, da ist halt alles in Weiß gehalten. Hinter dem Kaffeehäuschen, da kommt etwas versteckt, so eine Arbeitsecke, wie man sie halt überall hat. Und ja, die ist jetzt nicht so sehenswert. Dann gehen wir weiter oben, also an der nördlichen Grenze entlang. Da ist ein großer Apfelbaum. In dem Apfelbaum blättert seit fast 10 Jahren eine riesige Bobby James, die Überhand genommen hat und ein weißes Wolkenmeer im Frühsommer dann halt ist. Unter dem Apfelbaum ist ein großes rundes Beet mit weißen Frühlingsblühen, mit weißen Pfingstrosen und so weiter. Dann steht man, wenn man hinterm Apfelbaum hergegangen ist, vor einem Türchen. Dieses Türchen gehört zum Zaun, der um den Pool herum steht. Und zwar haben wir tatsächlich im Siegerland, wo wir ja doch eher kälteresistent und wassergewohnt sind, mit kalten und nassen Sommern, haben wir vor über 20 Jahren mal aus Versehen einen Pool aufgestellt, haben den erst mitten auf der Wiese stehen gehabt, haben ihn dann aber dort in die Böschung integriert, sodass er auf der einen Seite komplett rausguckt, 2,60 Meter im Durchmesser, und auf der rechten Seite, wenn man jetzt von der Seite schaut, guckt er ganz raus, und auf der linken Seite ist ein Podest, da ist er in die Erde eingelassen, eine Spundwand dahinter. Dahinter ist eine Sitzbank, und da geht es nochmal ein Stückchen höher. Obendrauf steht Bambus als Sichtschutz. Und wir nutzen den tatsächlich sehr viel, sitzen gerne abends dort und lassen die Füße im Wasser baumeln. Aber wir gehen wieder zurück durchs Türchen an dem Zaun entlang Richtung Süden, also Richtung Grundstücksmitte wieder. Dort geht mitten übers Grundstück von der Kaffeehütte von dieser Kiesfläche aus ein Weg Richtung Haus als Trennung zu diesem Bereich unterm Apfelbaum und wo so die Liegewiese ist im Sommer für Picknickdecke und die Enkelkinder und so weiter. Da ist eine Trennung, ist noch ein gelbes Beet weiter, da ist eine gelbe Magnolie, die Daphne, da ist Schafgarbe, viele Rudbeckie als kleine Trennung. Man muss dann auf den Kiesweg, geht am Kiesweg weiter. Da steht sehr oft das Holzpferd meiner Enkelin drauf, weil es am Rasen stört beim Rasenmähen. Und dann ist linker Hand zum Pool hin ein kleines Spielhäuschen auf Stelzen. Unten drunter eine Nestschaukel, die sowohl von meinem hier und da zitierten Pubertierchen als auch von den Enkelkindern sehr gerne genutzt wird. Und dann stehen wir schon vorm Haus. Und rechts am Kiesweg, also das war jetzt gerade auf der linken Seite vom Kiesweg, rechts vom Kiesweg ist auch ein großes Beet mit noch einem Baum. Da steht eine japanische Zierkirsche und ein Waldsofa. Ein wunderbares, was die Kinder mir mal geschenkt haben, was der Schwiegersohn gebaut hat. Wenn wir jetzt also den Kiesweg zu Ende gehen, sind wir auf der Terrasse, sind wir am Haus. Dann ist links am Haus entlang und hinterm Haus ist dann... Können wir über 3000 Liter Regenwasser sammeln, ruht sich das an, da kommt ab mittags die Sonne hin, da sind ein paar Hochbeete. Wobei mein grüner Daumen mit den Gemüse und Salaten anderer ist als mit den Pflanzen, aber ich bin stets bemüht und für ein paar Erdbeerchen und ein paar Himbeeren für die Enkelchen und Salat für die Mutti reicht es dann halt. Wenn wir also fertig den Kiesweg entlang gegangen sind, kommen wir wieder durch den Rosenbogen und sind dann auf der Terrasse. Die Terrasse ist überdacht. Da sitzen wir gerne auch im Winter mit einem Tischfeuer und auf der Terrasse ist einiges an Kübeln, wobei ich mir immer vornehme, es sollen weniger werden, aber es klappt nicht. Da stehen also Olivenbäumchen, da sind Zuckertännchen, in den Töpfen sind in erster Linie Stauden. Nur auf der Fensterbank, da sind so diese klassischen Sommerblumen oder die halt nur einjährig sind. Und wenn wir vorm Haus entlang gehen, dann kommen wir wieder auf die große Kiesfläche, können vor der Garage entlang gehen und neben der Garage rechts, dann sind wir wieder vorne an der Grundstücksgrenze, ist noch ein großes Beet höher oben auf der Mauer. Auf der Mauer kennen einige vielleicht, da sind diese wahnsinnig wunderschönen weißen Rosen, da ist die Schneekönigin, sind glaube ich 16 oder 18 Stück und die ist einfach nur traumhaft schön, super pflegeleicht. Dahinter sind noch ein paar Großsträucher, kleine Bäume, also da ist noch Flieder, Bauernjasmin, noch eine Magnolie, die Stella und auch ein Salixbäumchen. Ja, und dann sind auch dort überall Deko und Töpfe und alte Schätze vom Flohmarkt und vom Sperrmüll gerne auch mal. Und dann haben wir auch den Rundweg dann wieder bis vorne ans große Tor, an die Straße, an die Zuwegung geschafft.
Wenn wir mal im Garten bleiben und du dich dann mal zurückbesinnst, dann ist es doch so gewesen, dass du jetzt nicht von klein auf gegärtnert hast, auch wenn du in einem etwas gärtnerischen Umfeld aufgewachsen bist. Aber deine Leidenschaft fürs Gärtnern kam erst spät und du hast eben schon deine Hollywood-Schaukel erwähnt oder dein Hollywood erwähnt. Da hat irgendwie alles angefangen. Das war quasi die Keimzelle für deinen Garten. Wie sah der Garten vorher aus und wie lange sah er so aus? Und wie bist du dann zum Gärtnern gekommen?
Also wir sind in mein Heimatdorf, also es ist ein ganz kleines Dorf ohne Hauptstraße im Siegerland, was wir sehr lieben. Und wir sind 1990 dorthin gezogen, haben dann zwei Kinder bekommen. Dann war die Rasenfläche also sehr groß, eigentlich war überall Rasen. Als Sichtschutz ist die Böschung gepflanzt worden, um sie zu halten. Und um die Terrasse herum ist der Kirschlorbeer gepflanzt worden. Und rechts und links waren ein paar kleine Blümchen, also was man mal so geschenkt bekommen hat. Da sind auch die zwei Hortensien dadurch hingekommen. Und die ganze hintere Grundstückshälfte, also das Grundstück ist sehr groß, es hat über 1000 Quadratmetern und die Hälfte davon war eine einzige, ja, ob man das auch jetzt als Rasen bezeichnen könnte, also es war eine große Wiese, die gemäht wurde und wo die Kinder Fußball gespielt haben. Wir hatten manchmal 20 Kinder, die dort Fußball gespielt haben und es wurde ein Tor einbetoniert und hier und da der Rasen so runtergemäht im 5er und 16er, dass man das aus dem Badezimmerfenster ganz toll gucken konnte. Und also von Garten in dem Sinne war fast 15 Jahre lang gar nicht. Dann waren irgendwann die Kinder so groß, dass die in Sommerferien gerne mit Freunden auch die Terrasse belagert haben. Und mein Mann und ich haben halt überlegt, irgendwo wäre es schon schön, wir hätten auch mal noch eine Möglichkeit zu sitzen mit einer Tasse Kaffee oder Tee und suchen ein ruhiges Eckelchen für uns. Und dann war es halt so, das Schaukelgestell der Kinder, ich glaube, das kennt ihr, das typische Kettlergestell in grün mit einer gelben Schaukel dran, wo man sich so gegenüber saß und eine normale Schaukel daneben. Dieses Gestell stand halt noch da und man musste beim Rasenmähen Slalom außenrum. Das Rasenmähen damals hat bestimmt gut 2,5 Stunden gedauert, heute maximal eine halbe. Und ich hatte eigentlich darum gebeten, dass man das doch mal abflext, damit man halt kein Slalom mehr mähen muss. Und dann kam mein Mann irgendwann an von meinen Eltern und brachte die Schaukel, der Hollywood-Schaukel mit. Und ich sage, was willst du damit? Was wird das wohl werden? Ja, warte mal, das wird schön. Und dann hat er die in die Schaukel gehängt und dann haben wir auch noch die Stühle, die eigentlich alles, also Sperrmüll ist irgendwie ein wunderbares Thema in unserem Garten, die bei meinen Eltern zum Sperrmüll sollten, die Stühle und diese Schaukel waren dann plötzlich da und wir hatten eine wunderschöne Sitzecke am anderen Ende des Grundstücks. Dann hatte der Schwager Haselnusssträucher übrig, die wurden dann gepflanzt und so ist das erste Gartenzimmer entstanden. Und dann kamen Steine plötzlich morgens in die Einfahrt, die waren irgendwo übrig geblieben bei einer Bauerei, also solche Bruchsteine. Dann habe ich wieder gefragt, was wird das, wenn es fertig ist? Und mein Mann wieder, ja warte mal, es wird schön, wenn es fertig ist. Und dann ist dieses Mäuerchen hinten mit der Treppe an der Hollywood-Schaukel entstanden und die ersten Blumenbeete. Also er hat dann gebaut und so nach dem Motto, so jetzt kannst du pflanzen. Und so hat das Ganze angefangen und später hat er dann immer gesagt, von hier aus nahm das Drama seinen Lauf. Und dann haben wir von der hintersten Ecke im Garten aus dann eigentlich in relativ kurzer Zeit, in ein paar Jahren, das Grundstück erobert und der Gartenvirus hat uns infiziert und nie wieder losgelassen.
Und weißt du, warum ihr infiziert wurdet? Also war das eine Suche nach Aufgaben oder war das, also wie kam es, dass sich das verselbstständigt hat? Also irgendwo muss ja die Intention hergekommen sein, dass man weitermacht und dass man und hier noch eine Ecke und da noch was dran und hier habe ich Steine übrig und baue ein Mäuerchen und irgendwo muss ja dieser Drang hergekommen sein.
Also man hat auf einmal gemerkt, dass Garten nicht lästig ist, sondern dass es richtig Spaß machen kann, dass es richtig schön ist, dass man sieht auf einmal, was man mit den eigenen Händen schaffen kann. Und dann sind wir auch gefahren, haben uns andere Gärten angeguckt bei solchen Veranstaltungen wie der offenen Gartenpforte. Und dann hat man hier was gesehen und da was gesehen. Ach, das können wir bei uns doch auch machen. Oder ach, das können wir doch viel besser. Und dann haben wir im Prinzip immer mit Material, was auch übrig war. Dann halt, also die Kaffeehütte ist gebaut worden aus Restmaterial, was von irgendwelchen Baustellen übrig geblieben ist. Also die ist nicht nach bestimmten Maßen gebaut worden, sondern dieses Material halt. Da war genau wie mit den Wegen oder dass der Kiesweg entstanden ist. Das kam daher, unsere Kinder haben abgekürzt durch die Kirchenhecke zur Schule. Und dann war da ein Trampelpfad im Rasen. Das sah einfach nicht schön aus. Also haben wir überlegt, was machen wir. Und dann war erst ein schmaler Kiesweg da, der ließ sich aber nicht gut gehen. Dann haben wir ihn breiter gemacht. Und so sind die Dinge nacheinander gewachsen und so entstanden. Und als der Pool kam, das war relativ am Anfang, der stand halt erst mitten auf dieser Wiese. Und dann sollte aber der Weg dahin. Und ja, wohin jetzt mit dem Pool? Der ist ja schon cool und die Kinder haben so einen Spaß. Die Oma und wir auch. Und dann ist er halt in die Böschung gekommen und dann ist das entsprechend dort angelegt worden, dass es hübsch aussieht und nicht nach so einem Fremdkörper. Und als wir dann nochmal so unseren Nachzügler hinterher bekamen, musste halt auch noch ein Zaun außenrum. Und es ist eins nach dem anderen ja gewachsen, weil die Bedürfnisse sich geändert haben. Und ja, ich weiß nicht, wie es anderen geht, aber wenn einen der Gartenvirus gepackt hat, es gibt keine Heilung mehr.
Vielleicht ist das auch ein bisschen so, also ich weiß das natürlich nicht, aber ich kann es mir ein bisschen vielleicht so herleiten oder vorstellen. Du hast ja auch am Anfang gesagt, ihr habt einen Garten zum Leben oder einen Garten zum Wohnen. Und wenn man sich jetzt mal vorstellt, man hat ein Haus und man hat einen leeren Raum, sei es der Dachboden oder ein Kellerraum oder auch in der Wohnung ein Raum und der ist leer. Und man stellt da das erste Regal rein und irgendwann hat man irgendwo ein Buch, dann stellt man das Buch in das Regal und so füllt sich irgendwann immer weiter dieser Raum und irgendwann merkt man, oh, hier ist aber ganz schön viel drin. Weil da ist das vielleicht auch so ein bisschen so, dass man so eine freie Fläche hat und auf einmal kann man gestalten und machen und tun und dann ist man vielleicht irgendwo außerhalb in einer anderen Stadt oder so, sieht irgendwas und denkt, ach, das kann ich mitnehmen. Und so füllt sich vielleicht auch der Garten.
Ja, genau, weil irgendwann hat man angefangen, mal in ein Gartencenter zu fahren. Und das weiß wahrscheinlich auch jeder, man kommt da nicht mit leeren Händen raus. Und dann hat man hier was Schönes gesehen und da was Schönes gesehen. Und dann irgendwann aber auch überlegt, so jetzt ein bisschen System, dann kommt ja der Monk dann doch so ein bisschen in einem durch. Dieses System muss jetzt schon hier rein. Am Anfang haben viele Sachen auch nicht funktioniert, weil manche Sachen einfach in Siegerland nicht gehen, durch das Kalte und Nasse im Winter. Und da musste man dann halt schon auch einiges an Lehrgeld bezahlen. Aber dann, wer lesen kann, ist gleich ein Vorteil, sage ich halt immer. Also habe ich mir dann Gartenbücher besorgt und Gartenzeitschriften abonniert und dann halt gelesen und geguckt und ausgetauscht mit anderen und gefragt. Und ja, und so ist halt nach und nach das Ganze entstanden. Und dadurch, dass ja dann die Kinderspielecke bei der Hollywood-Schaukel dann halt verschwunden ist, also es war ja kein Sandkasten, keine Rutschen mehr da, dann kam halt irgendwann aber für den Kleinen ja wieder ein Spielhäuschen. Und erst war ein Sandkasten unten drunter, nachdem der aber mehr mit von Nachbarskatzen frequentiert wurde, kam halt eine Nestschaukel dahin, die auch heute noch genutzt wird. Und ja, so ist dann nach und nach halt immer was dazu gekommen.
Und du hast schon von den Gartenzeitungen gesprochen. Was hat dich dann irgendwo auch inspiriert? Das heißt, oder meine Frage ist, wenn du dich mit den Themen beschäftigt hast, dann kommen ja erstmal, wenn man sich Gartenzeitschriften anschaut, dann hat man ja erstmal ganz viele Eindrücke und man findet ganz viel ganz schön. Gab es irgendwo so einen Moment, wo du eine Seite umgeschlagen hast und dann hast du irgendwas gesehen und gedacht, das ist es, da will ich drauf hin und.
Also das kam schon fast schon etwas früher. Wir sind, bevor uns die Gartenleidenschaft gepackt hat, zweimal in Schottland im Urlaub gewesen und haben dort wunderschöne Gärten gesehen. Und dieser englische Gartenstil oder überhaupt So, das Englische, das hat uns schon immer gut gefallen. Und wenn ich dann in Gartenzeitschriften geblättert habe, waren dort viele tolle Gärten, wo ich gesagt habe, boah, das sieht wirklich gut aus, das ist stimmig, da hat sich einer was bei gedacht und das passt alles toll zusammen, ist aber nicht unser Stil oder das sind vielleicht mehr Gärten zum Gucken. Aber wir wollen einen Garten haben, in dem wir wohnen, in dem wir leben und wo auch Fußball gespielt werden darf und dann, wo Kinder drin spielen können und wo man sich aber drin zurückziehen kann und wo es verschiedene Bereiche gibt. Und so beruflich bin ich ja eine technische Angestellte und habe Excel-Tabellen und Zahlen und alles ist geradlinig und alles hat seine strengen Regeln. Und im Garten ist es genau das Gegenteil. Da gibt es keine harten Kanten, da gibt es weiche Formen, organische Formen, da ist Rundungen da. Das Einzige, was so an Monk dann vielleicht durchkommt, ist, dass die Beete so ein bisschen nach Farben sortiert sind. Aber der Stil in dem Sinne, ja, der Stil, der heißt dann Bernds Garten.
Wie viel Monk ist im Garten? Also ich sag mal, dass man Beete farblich anlegt, okay. Man kann aber auch Beete farblich anlegen und viele verschiedene Farben nach der Reihenfolge des Farbkreises anlegen und dann vielleicht noch ins Extreme steigern und die Komplementärfarben gegenüberstellen. Wie sieht das bei dir aus?
Das wäre der Wunschtraum, funktioniert aber nicht. Also die Farben kommen schon so, also erst weiß und dann gelb, also in so einer, in einer gefühlten Reihenfolge. Also der Monk kommt dann, glaube ich, eher dann noch durch bei den Rasenkanten. Also Rasenkanten müssen bei mir sehr ordentlich sein und die müssen dürfen auch nicht kaputt getreten werden, auch nicht beim Fußballspielen. Also die Rasenkanten, da kommt, glaube ich, der Monk noch mehr durch. Und wenn auch zum Beispiel in dem weißen Beet unterm Apfelbaum, da hat vor Jahren meine Tochter mir mal helfen wollen und hatte in der Garage ein Tütchen gefunden mit Blumenzwiebeln. Und ich gucke so, ach, da sind blaue Muscari, ich weiß gar nicht, wie lange die da gelegen haben. Ja, ja, Schatz, kannst du ruhig machen, dann mach sie dahin. Ich habe gedacht, jetzt wird hier sowieso nichts. Ja, also sind im Frühjahr in dem schneeweißen Beet, wo alles weiß blüht, blaue Muscari. Und wie man weiß, die werden auch nie wieder da rausgehen, egal wie viel ich buddel. Ja, aber das stört mich dann auch nicht, das finde ich ja schön. Dann leuchtet das Weiße eigentlich fast noch umso mehr. Aber nee, ich glaube, bei den Rasenkanten, da kommt der Monk am meisten durch und zu viel Laub oder so darf nicht im Beet liegen bleiben, nicht aus optischen Gründen, aber die Ahornblätter zum Beispiel sind riesengroß. Und ich weiß, das wird im Frühjahr matschig, da hat keine Tulpe die Chance durchzukommen. Und dann höre ich woanders, ja, aber das im Wald räumt ja auch keiner auf, da bleibt auch das Laub liegen. Ja, aber da wollen ja auch keine Tulpen und keine Frühlingsblüher irgendwo durchkommen. Und also ein gewisses Aufgeräumtsein ist dann schon da, aber in Maßen und ich versuche mich zu beherrschen.
Kannst du auf Fugen treten?
Wir haben ganz viel Kopfsteinpflaster und ich muss auf Fugen treten, ja. Okay. Aber ich weiß, was du meinst, ja, ungern.
Und du hast mir erzählt, dass du trotzdem, also bei aller Schönheit und Pompösität deines Gartens, trotzdem den Garten so anlegst, dass er deinen Bedürfnissen gerecht wird, weil du hast gewisse Einschränkungen und hast deinen Garten aber so angelegt, dass du alles selber machen kannst. Kannst du das mal ein bisschen erklären, wie du für dich gärtnerst?
Wenn wir Besucher im Garten haben, dann wird oft schon mal gesagt, oh ja, Wahnsinn, das muss ja unglaublich viel Arbeit sein. Aber wie wahrscheinlich jeder Gärtner sage ich, nee, es ist ja keine Arbeit, es ist ja mein Hobby, es ist Spaß, es ist Spiel. Ich habe aber von Anfang an den Garten ja so angelegt, wie ich es kann. Also ich habe Einschränkungen insofern, dass ich von Geburt an Hüftleiden habe. Ich habe auch schon seit vielen Jahren ein künstliches Hüftgelenk. Meine Knie, meine Knöchel, meine Daumen-Sattelgelenke. Und also ich habe an verschiedenen Baustellen einfach überall Arthrose. Und ich kann mich nicht gut bücken. Wenn man mich so sieht, Gott sei Dank sieht man das nicht. Und dann gucken die Leute auch immer ganz erstaunt, ja, wie machen sie das denn dann? Wie viel Hilfe haben sie? Also natürlich, mein Mann ist der Herr des Rasens, der Raseninspekteur und schneidet Bäume, Sträucher und so weiter. Aber alles andere, die Rasenkanten, ja, da krabbel ich halt auf den Knien drauf entlang. Ich kann mich knien und die Sachen sind alle so gepflanzt, dass ich drankomme und ich pflanze auch nur Sachen, ja, die müssen nicht extrem pflegeleicht sein, die müssen aber bei mir funktionieren. Wenn ich versuche halt manche Sachen, weil ich es total schön finde, beispielsweise Stockrosen. Ich liebe Stockrosen. Ich finde sie total toll. Habe da schon, weiß ich nicht, wie viel Geld für ausgegeben. Sie werden nichts. Sie wollen bei mir einfach nicht wachsen. Und ich mag halt Sachen wie zum Beispiel das Gedenkgemein, eine meiner absoluten Lieblingspflanzen. Es ist ein wunderschöner Bodendecker. Es hält mir das Unkraut fern. Ich versuche halt so zu pflanzen, dass das Unkraut oder Beikraut, wie man heute sagt, keine Chance hat. Bin da im Frühjahr auch zeitig sehr hinterher. Das ist immer das, was ich sage, man muss im zeitigen Frühjahr einmal richtig fleißig sein, zur Not mal ein bisschen gegen sich gehen, damit man im Frühjahr einmal Grund drin hat. Dann ist der Rest des Sommers eigentlich recht entspannt. Und das Gedenkgemein pflanze ich gerne irgendwo hin als Lückenfüller in die Beete dazwischen. Gedenkgemein anders als Vergissmeinnicht. Der Name ist ähnlich, aber das Gedenkgemein ist den ganzen Sommer über grün. Bleibt grün bis zum Frost und ich muss im Frühjahr gar nichts damit machen. Es kommt von alleine, schlägt es wieder durch, blüht im Ende April, Mai bis Mitte Mai wunderschön blau, wie ein Vergissmeinnicht auch. Aber es kommt, da kommt man nicht mehr Löwenzahn durch. Also das ist, und wo es stört, kann ich es einfach packen und wegmachen. Es sämt sich nicht, wie das normale Vergissmeinnicht. Und so überlege ich schon oder gucke schon, was ich pflanze, ob ich damit klarkomme. Aber das mache ich, glaube ich, nicht bewusst, sondern ich habe es ja noch nie anders gemacht, weil es schon immer so war. Und ich weiß halt, die Rosen schneiden ist natürlich, wir haben halt sehr viele, sind über 50 Stück. Das mache ich dann halt, wenn der Sohnemann in Reichweite ist und die Biotonne leer, weil direkt alles kleingeschnippelt wird von dem Dornenzeug. Und das kann ich halt nicht ganz ohne Hilfe machen. Aber grundsätzlich sind die Rosen, die vorne auf der Mauer stehen beispielsweise, da ist ein einziger Tag, ein einziger langer Nachmittag im Jahr, wo ich Arbeit mit habe. Und den Rest des Jahres kann ich die genießen. Die werden gedüngt, die werden dann einmal gegossen, wenn es ausnahmsweise trocken sein sollte, nach dem Düngen. Aber danach nicht mehr gegossen und werden ja auch erst, also muss ich nichts mitmachen und kann sie genießen. Also ja, ich habe es ja noch nie anders gemacht. Also insofern hatte ich das so ganz gut, denke ich, alleine. Und mit den Töpfen, wie gesagt, da habe ich mich im Laufe der Zeit umgestellt. In den Töpfen sind fast ausschließlich Stauden drin. Also Heuchera zum Beispiel ist wunderschön in dem Topf. Die Hosta überleben nur in dem Topf. Der Rittersporn ist nur in dem Topf, weil ansonsten die Schnecken ja schon da stehen und die Messerbetzen. Und
jetzt besteht der Garten ja nicht nur aus Arbeit, sondern auch aus Genießen. Und du hast erzählt, du hast ein Teehaus und ein Kaffeehaus oder Häuschen. Was hat es damit auf sich? Warum hat man ein Teehaus im Garten und wofür hat man ein Teehaus im Garten? Ich meine, klar, man setzt sich dahin und trinkt Tee, aber warum gibt es dafür extra ein Häuschen?
Das, was heute ein Teehäuschen ist, war auf einer Baustelle mal übrig und sollte weggeschmissen werden. Und da hatten wir noch kleine Kinder und dann ist das für eine Ladung heiße Fleischwurst mit Brötchen über den Zaun gehoben worden und dann stand es erst hinten mitten auf der Wiese und die Kinder hatten ihr Spielgerät da drin. Es sollte ein Kinderspielhäuschen sein. War auch kein Fenster drinne. Und irgendwann halt, als uns der Rattenvirus gepackt hat, haben wir überlegt, nee, das Ding steht ja eigentlich völlig im Weg. Und ich habe dann überlegt, vorm Haus fehlt irgendwas. Mittlerweile wurde auch weiter gebaut. Und auch wenn wir super liebe, nette Nachbarn haben, aber so von einer Terrasse auf die andere möchte man ja doch nicht gucken und sich winken, auch wenn die beste Schulfreundin dorthin gebaut hat. Und das war so, glaube ich, der Grund, warum das Teehäuschen dorthin gekommen ist. Und dann habe ich eine Zeit lang meinen Mann abends wahnsinnig gemacht, weil ich immer Steine gelegt habe. Und er sagt, was machst denn du da? Ja, ich sage, ich lege die Steine dahin, wo abends die letzte Sonne aufs Grundstück kommt, am Kirchturm vorbei. Ach so, sagt er, und da kommt das Teehäuschen. Da kommt das Häuschen hin, da hieß es noch nicht Teehäuschen. Aber, ja, sag ich, genau, und da kommt das Fenster hin. Und er so, da ist auch gar kein Fenster drin. Und ich nur, noch nicht. Und so ist das Häuschen dorthin gewandert und weil ich halt die teetrinkende Tante bin, das ist also so ein kleines Holzhäuschen, 2x2 Meter. Da haben wir einfach nur mit einer Bohle eine Bank reingebaut, ist schön gestrichen worden, Deko reingehängt, eine Kommode drin und ja, das war dann auf einmal hatte ich so einen kleinen Rückzugsort, was für mich und weil ich halt wie gesagt Tee trinke und immer mit einer Tasse Tee hingestiebelt bin, ist es ein Teehäuschen geworden. Ja.
Okay. In unserem Vorgespräch gab es einen Punkt, da wollte ich das Gespräch eigentlich nicht weiterführen und die ganze Sache abbrechen. Jetzt wunderst du dich vielleicht ein bisschen, aber das war der Punkt, als du gesagt hast, im Garten-Podcast hören ist für dich ein No-Go. Und ich würde dich gerne fragen, warum, und so ein bisschen hast du es mir natürlich auch erzählt, weil man dort mit den Gedanken schweifen kann und noch ein bisschen weiter. Magst du das ein bisschen mal erklären?
Also vorneweg, ich liebe deinen Podcast. Ich habe alle Folgen gehört und höre sie wirklich sehr gerne. Ich bevorzuge es allerdings, die beim Bügeln zu hören. Und manchmal ist der Bügelkorb schon leer und die Folge noch nicht zu Ende. Und natürlich hört sie trotzdem. Aber im Garten, wie viele andere das machen, höre ich niemals einen Podcast. Egal, auch kein Hörbuch oder so. Weil im Garten, wenn ich Unkraut rupfe, was ich tatsächlich gerne mache, wagt es keiner, die Mama dabei zu stören vor lauter Panik, man müsste helfen, einmal wegbringen, irgendwas holen, wie auch immer. Man hat also ganz bestimmt seine Ruhe dabei, wird nicht gestört. Und weil man ja eine eigentlich monotone Arbeit macht, über die man ja nicht wirklich konzentriert nachdenken muss, also das sieht man ja nur wirklich, ob es ein Löwenzahn ist oder ein Unkraut, was da nicht hingehört und die Rasenkanne, ob die gerade ist und da was weg muss. Und so kann man ganz entspannt vor sich hinarbeiten und ich rutsche dann da halt so auf die Knie an den Beeten entlang und eigentlich sind da so die wenigen Momente, wo man wirklich eigentlich ja gar nicht denkt. Angeblich können Frauen ja nicht denken, aber wo es dann ganz ruhig in mir wird und wo ich dann so ganz bei mir bin und dann kommen aber manchmal so Sachen, wo das Unterbewusstsein sich wahrscheinlich schon lange mit beschäftigt hat, irgendwie nach vorne und auf einmal, obwohl ich nicht bewusst an ein Thema gedacht habe, kommt mir eine Idee, wo ich dann denke, ach so, ja, so hättest du das doch schon ganz lang machen können. Egal, ob sich das jetzt auf den Garten bezieht, ob ich einen Pullover oder Strümpfe stricke und da irgendwie an einer Stelle nicht weiterkomme, ob es um irgendwelche handwerklichen Sachen oder Dekosachen im Haus geht oder auch Sachen, wo ich überlege und ein Problem habe, wo ich auf der Arbeit nicht weiterkomme. Auf einmal kommen irgendwelche Lösungen von ganz alleine in meinen Kopf, wo ich immer denke, wow, du hast dir gar keinen Kopf gemacht im wahrsten Sinn des Wortes, sondern das ist jetzt von alleine gekommen. Und das genieße ich sehr, dass man ganz in Ruhe dann auf einmal ja zur Ruhe kommen kann und trotzdem irgendwie richtig kreativ ist.
Dann gab es eine Zeit in deinem Leben, da bist du zwangsweise zur Ruhe gekommen und musstest viel nachdenken. Und damit kommen wir zu einem Thema, da möchte ich vorweg einmal sagen, wer im Moment von den Hörerinnen und Hörern ein Problem hat mit dem Thema Tod und Trauer, der möge an der Stelle vielleicht doch abschalten. Oder wenn er sich das anhört und danach merkt, er hat ein Problem damit, dann kann er in der Beschreibung der Folge eine Telefonnummer finden für die Telefonseelsorge, falls das nötig ist. Ich möchte das nur vorweg schicken, weil manchmal ist dieses Thema vielleicht gerade bei der einen oder anderen Person sehr präsent und dann hat das einen anderen Eindruck, als wenn wir jetzt mit Abstand darüber sprechen. Du hattest ein großes Thema, was dich beschäftigt hat, das war 2012, da gab es einen Einschnitt in dein Leben und möchtest du da erstmal erzählen, was da passiert ist?
Ja, also 2012, kurz nach unserer Silberhochzeit, ist mein Mann verstorben nach, wie sagt man so schön, kurzer, schwerer Krankheit. Und wenn man dann plötzlich da steht und hat drei Kinder, zwei halbwegs große, aber wann ist man groß genug, um den Papa zu verlieren, einen kleinen vierjährigen Jungen dann neben sich hat, dann ist die Zukunft plötzlich weg. Ich glaube, das war für mich damals das Schlimmste, weil ja, die Vergangenheit ist das, was man kennt, die Gegenwart ist das, wo man drin lebt und die Zukunft ist ein Geheimnis, so heißt es immer. Aber man hat doch so Vorstellungen von der Zukunft, was man sich so erträumt, so kleinere und größere Ziele, so kleinere, was weiß ich, die Terrassenüberdachung endlich mal angehen, träumt vielleicht davon, ja, wir können so später mal ein Cottage in Schottland, ob man das jemals machen würde oder gemacht hätte, ist völlig unerheblich, aber man hat ja so gemeinsame Wünsche und Ziele. Und wenn dann plötzlich die Zukunft ein schneeweißes Blatt ist und dann nichts, aber auch gar nichts mehr ist und einem gleichzeitig ja dann also mein Mann war ja auch mein bester Freund, meine bessere Hälfte tatsächlich. Und man ist wirklich wie ein halber Mensch und fühlt sich völlig verloren. Dann hat mir es sehr geholfen. Es gab dann einen Schlüsselmoment, wo ich gemerkt habe, dass der Garten mir hilft. Und was ich auch immer wieder nur sagen kann, wer in einer ähnlichen Situation ist, jeder geht anders damit um. Jeder hat auch das Recht, so damit umzugehen, wie er sich selber dabei am wohlsten fühlt. Der eine trägt Trauer nach außen mit Schwarz und Weinen und der andere halt mit bunten Klamotten und mit Lachen. Und das muss jeder für sich selber entscheiden. Und das kann ich nur jedem raten, egal in welcher Situation, ob es so eine Extremsituation ist oder auch kleinere Sachen. Denn Stress oder Probleme im Alltag hat jeder irgendwie. Und ich sage nur immer wieder, es gibt einen Menschen, nur einen einzigen Menschen, der entscheidet, wie du dich fühlst, der entscheidet, wie es dir geht und der darüber bestimmt, was du machst, wie du dich fühlst. Und das ist der Mensch, den du morgens beim Zähneputzen siehst. Und nur der Mensch kann halt auch entscheiden, geht's weiter, wie geht's weiter? Gut, die Frage, wenn man so einen kleinen Vierjährigen neben sich hat, die Frage stellt sich nicht wirklich. Man hat natürlich auch mal einen schlechten Tag und es gibt auch mal einen Tag, auch nach so vielen Jahren, wo einfach alles durchhängt und wo Sachen wieder hochkommen. Und dann muss man das auch mal für einen Moment zulassen und sich was suchen. Und da hoffe ich, oder ich für mich habe halt den Garten gefunden, wo ich dann halt mit den Händen dreckig in der Erde graben kann, wo ich sehe, dass ich was machen kann, wo ich sehe, da wächst was Lebendiges und wo man die Seele baumeln lassen kann und wo man wieder zu sich selbst finden kann. Und ich hoffe für jeden, dass wer in welches Trauma auch immer erlebt hat, dass man für sich selber was finden kann, wo man völlig zur Ruhe wiederkommen kann und zu sich selbst finden kann. Ob es der Garten ist oder ein Waldspaziergang für den anderen oder dass man drüber spricht. Also, dass man auch ganz klar einem Gegenüber sagen darf und kann. Du hör mal, es ist hier nicht der richtige Punkt und Zeitpunkt zu kondolieren und ein andermal gerne. Und man darf sich da auch, darf auch sagen, nee, ich bin jetzt hier auf einer Feier und ich bin trotz allem ein normaler Mensch und ich möchte jetzt auch lachen und ich möchte mal feiern. Und genauso gut darf ich sagen, nee, weißt du, mir geht's heute nicht gut. Es ist schön, dass du mich besuchen möchtest. Ich freue mich darüber. Aber lass uns das bitte auf ein andermal verschieben. Ich kann heute nicht.
Du erzählst das ja nicht ohne Grund, dass man unterschiedlich trauern kann und dass Menschen unterschiedlich sind, was ja auch gut und richtig und wichtig ist, sondern weil du eben anders getrauert hast als vielleicht viele andere oder wie man sich das klassischerweise vorstellt. Klassischerweise würde man sagen, Menschen ziehen sich erstmal ein Jahr lang dunkel an, ziehen sich zurück, wollen vielleicht wenig Kontakt haben. Und bei dir war das halt die Art der Verarbeitung vielleicht eine etwas andere. Du bist noch ein bisschen mehr nach außen gegangen. Du hast vielleicht für dich innerlich natürlich das verarbeitet, bist aber nach außen gegangen, bist auf Feiern gegangen und hast dich auch gezeigt. Und da, du hast es ja gerade schon durchklingen lassen, du möchtest so ein bisschen eine Lanze brechen, dass die Menschen so trauern sollen, wie sie möchten. Und wenn sie rausgehen wollen, sollen sie rausgehen. Und natürlich, was du eben auch schon angedeutet hast, dass die Menschen sich, wenn sie das Gefühl haben, dass sie das müssen, jemanden suchen, mit dem sie reden können, sei es jemand aus dem näheren Umfeld, mit dem sie ein Vertrauensverhältnis haben oder auch jemanden, den sie vielleicht gar nicht kennen, wie zum Beispiel der Telefonseelsorge oder irgendeiner anderen Anlaufstelle, wo man sich hinwenden kann. Das ist für dich schon ein wichtiger Punkt heute auch, dass du das nach außen trägst.
Ja, auf jeden Fall. Also, dass man sich gerne auch professionelle Hilfe suchen sollte. Es macht einen großen Unterschied. Das habe ich damals für eine gewisse Zeit auch gemacht. Und wie gesagt, es muss legitim sein für jeden zu sagen, ja, ich möchte sprechen. Also sowohl für den, der trauert, als auch für die Menschen, die einem begegnen. Also mich hat es nicht gestört und ich habe es akzeptiert und fand es auch gut, wenn man beispielsweise man geht im Rewe einkaufen, bei Lidl oder wo auch immer und Nachbarn, Freunde, Bekannte begegnen einem und die wissen ja, was passiert ist und gehen dann bewusst in einen anderen Gang und gehen einem aus dem Weg. Das finde ich absolut okay. Das war mir persönlich immer lieber. Mir geht jemand bewusst aus dem Weg, weil er sich der Situation nicht stellen kann, als wenn plötzlich jemand vor mir steht und fängt an zu heulen. Das hilft mir nicht, das hilft dem anderen nicht. Dann ist die Situation, also dann lieber ein andermal, wenn man sich gefestigt hat und wenn man weiß oder darauf vorbereitet ist, jemanden anzusprechen. Aber sprechen grundsätzlich finde ich sehr wichtig. Also wir sprechen ganz normal über meinen ersten Mann. Also das ist kein Tabuthema, weder vor den Kindern noch mit Freunden. Und es war ein wahnsinnig lustiger Mensch und der hätte auch heute seinen Spaß, wenn wir Späße über Anekdoten von früher machen oder wir lachen mit und über ihn sozusagen. Und das ist überhaupt ist kein Tabuthema und das sollte es auch nicht sein. Aber jeder darf das auch so machen, wie er möchte. Und wenn jemand sagt, das ist für mich gar kein Thema, dann ist das okay. Und dann muss man das auch akzeptieren. Und wenn ein anderer sagt, hier, ich möchte sprechen, nur es ist für mich okay, dann ist, also jeder muss da seinen Weg finden. Und wenn man das Glück hat, wie ich das hatte, und hat einen Garten oder findet etwas, dann ja.
Und heute kannst du natürlich reflektiert darüber sprechen. Damals, als du in der Situation akut warst, hattest du denn da manchmal Sorgen oder hast du dir Gedanken darüber gemacht, wie kann das denn sein, dass ich so damit umgehe und warum trauere ich nicht wie der Durchschnittstrauernde, also in Schwarz und ich ziehe mich zurück? Also hast du dir irgendwann Gedanken gemacht, stimmt mit mir was nicht oder so, oder gab es das gar nicht und das war für dich war schon immer klar, ich trauere, wie ich will?
Was ich nie verstanden habe, ist, warum darf ich nicht dankbar sein dafür? Warum darf ich dem lieben Gott nicht dankbar sein dafür, dass ich 25 Jahre lang glücklich verheiratet war? Und mal ganz ehrlich, in der heutigen Zeit, wer kann das von sich behaupten? Wer kann sagen, ich habe meine Jugendliebe geheiratet, wir haben ein wunderbares Leben gehabt mit Kindern, mit Haus und mit allem drum und dran, mit Freunden und wir haben eine wunderschöne Zeit gehabt, wo ich an viele Sachen noch dankbar dran mich zurückerinnern kann. Und meine Intention war immer von Anfang an und auch während der Zeit, als wir wussten, so, die Erkrankung ist sehr schwerwiegend und sie wird nicht heilbar sein, da habe ich mich jeden Abend mit dem Kleinen noch auf die Bettkante gesetzt und habe gesagt, so, und jetzt lass mal überlegen, wofür können wir dem lieben Gott Dankeschön sagen? Und es gab nicht einen Tag in meinem Leben, wo es nicht irgendetwas gab, wo ich Danke für sagen konnte. Und wenn es halt die Freunde und die Familie waren, die mir beigestanden haben. Und zwar wirklich jeden Tag, wenn man ehrlich zu sich selber ist, ist jeden Tag irgendwo ist eine Kleinigkeit. Ein Lächeln vom Gegenüber im Bus, ein Dankeschön von jemandem, dem man die Tür aufgehalten hat, wie auch immer. Es gibt irgendwo immer eine Kleinigkeit zwischen Menschen. Es gibt immer eine Kleinigkeit im Garten, irgendwas, was plötzlich blüht, ganz außer der Reihe. Es gibt jeden Tag irgendwas, wo man eigentlich Danke für sagen kann. Und mein Augenmerk habe ich dann versucht, darauf zu richten, auf die Dankbarkeit für die Zeit, die ich haben durfte.
Und das ist wahrscheinlich auch zum einen auch dem geschuldet, dass du oder ihr sehr zufrieden wart. Also dass man natürlich auch keine Rechnung offen hatte oder so, sondern dass man einfach zufrieden war und deswegen auch Dankbarkeit zeigen konnte oder auch heute noch kann. Und du hast gesagt, also mir gesagt im Vorgespräch, nach der Trauer kommt das Leben. Und was bedeutete das für dich? Also wie ging es dann weiter und welchen Anteil hatte der Garten in der Trauer? Jetzt wollen wir natürlich nicht hier den Garten glorifizieren als das Mittel der Wahl zur Trauerbewältigung, aber natürlich bei dir war es so, dass er schon einen Anteil hatte. Und vielleicht kannst du das noch einmal schildern, was da in dir vorging, als du dann wieder in den Garten gegangen bist, denn es gab ja dann den Moment, wo du wieder in den Garten gegangen bist und gedacht hast, oh mein Gott, wie sieht's hier aus? Und genau, wie ging das, wie ging dein Leben dann weiter?
Also der Garten ist natürlich sicherlich dann erstmal zu kurz gekommen, stand auch auf der Prio-Liste überhaupt nicht oben und war mir auch gar nicht bewusst. Und wenn man lebt vor sich hin und in dem Sommer kam eine Cousine aus Australien und eine andere Cousine, wo sie bei gewohnt hat, fragte dann, du hör mal, wie ist es, wie geht's dir, können wir dich besuchen, würden wir gerne machen. wir bringen oder wollen wir brunchen, wir bringen Brötchen mit und so. Ach ja, habe ich gesagt, das machen wir, ist eine schöne Abwechslung, freue ich mich. Und wir haben zusammen gesessen, uns unterhalten und gelacht und zwar ganz entspannt. Und dann sagt meine Cousine, ja, ich habe gehört, du hast so einen fantastischen Garten. Darf ich mir den mal angucken? Wollen wir einen Rundgang machen? Ja, und wir haben einen Rundgang gemacht und die beiden so, oh nein, was habt ihr euch hier für ein schönes Paradies erschaffen? Und ich so, okay. Und habe mich umgeschaut und habe nur gedacht, Janne, wie sieht's denn hier aus? Das bist doch nicht du. Hier sind sie dann verwahrlost, aber es war nicht ordentlich, nicht mehr geordnet. Es war kein, so gar kein System, keine liebende Hand dahinter zu sehen. Und ich habe wirklich nur gedacht, nee, um Gottes Willen, das bist nicht du, das bin nicht ich. Und von in dem Moment, also ich habe kaum, jetzt hier ist blöd an, ich habe kaum erwarten können, dass die beiden gingen, so ungefähr, weil ich gedacht habe, ich muss anfangen, ich muss sofort anfangen. Und das hat mir, weiß ich jetzt, also ein Psychologe könnte das besser erklären, aber mir hat es unglaublich gut getan. Mir hat es unglaublich gut getan, wieder mit den Händen in der Erde zu graben, was zu schaffen, was zu bewegen, zu sehen, dass was vorwärts geht, zu sehen, dass was passiert und dass es wieder schön wird. Und also es hat unglaublich viel in mir bewirkt. Und ich kann jedem nur wünschen, dass er da irgendwas findet, was ihm auch so hilft.
In der Einleitung habe ich schon gesagt, dass du nicht nur einen grünen Daumen im Garten hast, sondern die Farbe Grün bei dir auch in der Garage eine Rolle spielt, nämlich in dem schönen Namen British Racing Green. Erzähl mir uns mal bitte, was du dir noch für einen Wunsch erfüllt hast.
Ja, vor ein paar Jahren, also ich bin in zweiter Ehe ja auch wieder glücklich verheiratet und mein Mann suchte, guckte nach einem anderen Auto. Wir hatten einen Unfall gehabt und brauchten ein neues Auto und er steht eigentlich so auf ja so ganz alte Autos, die sonst keiner hat und die ein bisschen ungewöhnlich sind und oh, ich fand die alle ganz furchtbar. Aber so als Frau in erster Linie, ich hatte einen Meriva, so eine Familienkutsche, wie man das halt als Mutti hatte und fand das Auto, ja, es muss ja nicht schön sein, es musste praktisch sein. Und aber die Autos, wo er nachgeguckt hat, oh, ich sag bitte die, ja, Schatz, dann sag mir doch, welches gefällt dir denn? Und dann habe ich ganz spontan gesagt, ein Jaguar. Und er so, bitte? Ja, ich sage, ein Jaguar hat mir schon als Kind gefallen, aber diese älteren, diese typische British Style, dieser X-Type, der mit dem breiten Hintern und der hat mir schon immer gut gefallen. Und ja, dann war für mich das Thema erstmal erledigt und dann hat er am Computer gesucht und geguckt und dann sagt er, guck mal hier. Also entweder das Auto, das ist wieder ein Meriva, ungefähr gleiche Laufleistung, ungefähr die gleichen PS, also in etwa das Auto, was wir vorher hatten, das kannst du haben. Oder für genau das gleiche Geld und switcht ein Bild weiter und da stand ein Jaguar. Oh, habe ich gedacht, okay. Also von der Form her genauso, wie ich es mir immer vorgestellt habe, der hatte damals erst noch eine andere Farbe. Und dann habe ich überlegt, nö, die Mutti braucht keinen Pampersbomber mehr. Und so bin ich zum Jaguar gekommen. Und mittlerweile jetzt habe ich einen, so wie ich ihn als Kind schon wahnsinnig toll fand, ich habe also einen uralten Jaguar, mein Kätzchen, mein grünes Kätzchen in British Racing Green mit beigen Leder.
Und fährst du ihn auch mit Handschuhen?
Nein, ich fahre ihn nicht mit Handschuhen.
Man könnte also sagen, wenn dein Auto vor der Garage steht und man würde ein Foto machen, dann könnte man denken, du hast dir den Traum von einem englischen Cottage schon ein bisschen erfüllt.
Ja, genau. Also das passt so mit Garten, mit der Gesamtanlage, mit dem Kies in der Einfahrt und im Auto und so. Also es passt schon gut dahin, ja.
Dann gehen wir über den Kies nochmal in deinen Garten und du hast auch zwischendurch schon gesagt, das Thema der offenen Gartenpforte war auch immer schon präsent, auch als du dir Inspiration geholt hast, als du noch ganz am Anfang deiner Gartenarbeit warst. Da hast du auch erzählt, dass du die offene Gartenpforte zu dir geholt hast. Also du wolltest es quasi bei euch etablieren.
Ja, genau.
Und erstens, warum? Und zweitens, erzähl mal die Geschichte dazu, denn die ist nicht unlustig.
Also wir sind, da war ich mit dem Kleinen damals hochschwanger, mit meinem ersten Mann sind wir halt im Westerwald, im Siegerland, gefahren und haben uns Gärten angeguckt und fanden diese Idee. Wir haben das in dem Sommer durch einen Flyer oder durch einen Zeitungsausschnitt irgendwie gesehen, fanden die Idee einfach toll, weil wir festgestellt hatten ja mittlerweile, manche Sachen funktionieren bei uns einfach nicht und man kann sich halt mit Gleichgesinnten austauschen, die in einem ähnlichen Klima wohnen und einem viel besser als jeder Baumarkt dann sagen können, hier, das funktioniert bei uns oder man hat Tipps und Tricks ausgetauscht, warum etwas besser wächst oder wie welche Sachen gut beieinander passen und hat sich wunderbar mit Leuten unterhalten können, hat nette Menschen kennengelernt, denn man ist ja automatisch unter seinesgleichen bei so einem Tag der offenen Gartenpforte. Und wir haben ganz verschiedene Arten von Gärten, von klitzeklein, ganz groß, ganz formal, strenge, andere mehr so auch in diesem Cottage-Stil, wie wir es halt schön fanden. Und so hat man da durchaus was für sich mitgenommen. Bei dem einen oder anderen haben wir gesagt, wow, das schaffen wir nie so, dass es so toll aussieht. Und bei anderen haben wir gedacht, na okay, wenn die heute offene Gartenpforte haben, können wir das morgen auch machen. Und so ist eigentlich so aus der Spinnerei haben wir dann überlegt, nee, wäre ja eigentlich schon cool. Und dann hatten wir mit einer anderen Dame aus Amtshausen, die auch halt einen wunderschönen Garten hat, sind wir irgendwie ins Gespräch gekommen und die sagte dann, ja, sie überlegte auch, dass das eigentlich schön wäre, wenn es bei uns in der Gemeinde mal wäre. Und 2007 haben wir halt angefangen und haben uns andere Gärten angeguckt. Und 2008 haben wir uns dann mit zwei Gärten in der Nachbarkommune angeschlossen, weil unsere Gemeinde dann noch nicht so ganz willig war, das zu machen. Und 2009 ist dann das erste Mal bei uns in der Gemeinde die offene Gartenpforte dann veranstaltet worden. Also kam ein Aufruf in der Zeitung, dass man wieder Interesse daran hätte, daran teilzunehmen. Ja, und jetzt kommt der lustige Teil der Geschichte, auf den du hinaus wolltest. Ja, es ist mit mir so, wenn man mir das Gartenstichwort gibt, dann bin ich, wie meine Tochter sagen würde, out of order und fange an zu dozieren und zu erzählen und dann höre ich unter Umständen meinem Gegenüber nicht mehr so gut zu. Und es hat also als Reklame sozusagen für die offene Gartenpforte wurde ein Foto gemacht bei uns im Garten. Auf dem Foto habe ich einen Hut auf. Man kann das auch, glaube ich, immer noch im Internet sehen. Das mit dem Hut stört mich nicht. Ich habe meistens einen Hut auf, weil ich sehr sonnenempfindlich am Kopf bin. Das gehört also zu mir, das ist okay. Mich persönlich störte aber sehr der große Löwenzahn im Vordergrund auf diesem Bild. Und dann habe ich in dem nächsten Jahr darum gebeten, weil das ist sehr gut angenommen worden mit der offenen Gartenpforte, habe ich im nächsten Jahr darum gebeten bei der Gemeinde, ob man bitte ein anderes Foto nimmt oder dass man das halt nicht nimmt. Und dann hat mir der Pressemensch der Gemeinde erklärt, ja, wenn in einer Zeitung eine große Überschrift ist, lesen das so viel Prozent der Menschen, ist ein Bild dabei, lesen schon viel mehr Leser. Und wenn jetzt halt ein Foto mit einem Mensch drauf ist, dann guckt halt eigentlich jeder dahin. Und das wäre halt wichtig dafür, wenn ich Reklame für die offene Gartenpforte machen wollte. Ja, habe ich gesagt, okay, das verstehe ich. Dann mache ich den Vorschlag, dann machen wir ein Foto mit einem kleinen Kind drauf, so von hinten oder im Profil. Hat an unseren Kurzen gedacht und dachte, dann machen wir halt ein neues Foto. Ja, ob er meine Telefonnummer weitergeben könnte. Ja, sehr gerne. Ein paar Tage später klingelt das Telefon und ich habe gedacht, okay, die Siegener Zeitung ist das, die sich meldet. Und habe irgendwas von Siegen gehört und meine Telefonnummer hätte er von der Gemeinde bekommen und Thema Garten. Ja, wunderbar, wir haben einen Termin ausgemacht, es war in Sommerferien. Meine Tochter gebeten, ich sage, hier, du rittelst den Kleinen auf und sorgst dafür, dass er sauber und ordentlich bleibt und gut gelaunt. Und ich verteile mal hier noch ein paar Kissen, da ein paar Kerzen, wie man das so macht. Und dann kam dieser gute Mann, hat sich auch vorgestellt. Ich habe wieder was von Siegen gehört, war mit meinen Gedanken ja schon wieder an irgendeiner Ecke, die eventuell nicht ganz perfekt sein könnte in meinem Garten. Und dann hat er auch gefragt, ob er das Mikrofon mitlaufen lassen dürfte. Ja, selbstverständlich, habe ich gesagt. Ich habe gedacht, ja, das für den so eine Notiz für später, wenn irgendwas noch schreibt oder so. Und wir gehen durch den Garten und ich erzähle so frisch von der Leber weg alles Mögliche an Anekdötchen zu den einzelnen Sachen, die so im Garten sind. Und ja, alles wunderbar. Und dann kommen wir zum Ende. Und dann sage ich so, ja, wann er denn jetzt die Fotos machen wollte, weil es zogen auch so langsam Wolken auf. Und er guckt mich an und sagt, ja, wieso Fotos? Ja, ich sage, Sie sind doch von der Zeitung, Sie wollen doch Fotos machen für die Gemeinde. Nee, das wäre doch ein Interview von Radio Siegen. Das wurde mir dann in dem Moment bewusst und ja, das ist ausgestrahlt worden, das haben auch ganz viele Leute gehört und ich habe unter anderem halt auch erzählt, dass mein Mann viel lieber mittlerweile im Garten wäre, als Fußball zu spielen, was vor ein paar Jahren völlig unvorstellbar gewesen wäre. Und das ist ausgestrahlt worden an einem Abend, wo dann die Kollegen meines Mannes und er auch alle unterwegs zum Training waren. Und er hatte dann die Lacher auf seiner Seite. Und ich wurde dann auch, also ich kann da auch herzlich über mich selber lachen. Es ist einfach, das bin so typisch ich. Ja, das Stichwort Garten kommt und ich höre nicht mehr zu.
Aber eine sehr schöne Geschichte zum Schluss. Und zum Schluss habe ich auch immer noch zwei Fragen. Meine erste Frage. Nun hast du in deinem Leben und in deinem Garten einiges erlebt, Höhen wie Tiefen. Wenn du dich heute im Sommer abends mit einem Tee in den Garten setzt, was denkst du dann über dich und über deinen Garten und das Leben?
Ich sitze sehr gerne abends im Garten, egal ob es regnet oder nicht, weil wir ja mittlerweile eine schöne Terrassenüberdachung haben. Und mein zweiter Mann und ich, wir sitzen wirklich gerne abends noch draußen. Im Idealfall sehen Sternenhimmel oder halt auch Wolken, wie auch immer. Dann nicht unbedingt beim Tee, sondern mit einem Glas Wein. Und ich glaube dann, wir reden dann auch gar nicht viel. Also im Normalfall unterhalten wir uns schon viel, aber dann braucht es keine großen Worte, sondern dann können wir auch einfach ganz glücklich und zufrieden. Das sind so die zwei Adjektive, die mir dazu einfallen. Glücklich und zufrieden im Garten sitzen und sind, glaube ich, einfach froh, dass wir uns haben, dass wir den Garten haben, dass wir das Leben so haben, wie es in dem Moment ist. Und dann, klar, es gibt immer und überall kleine Baustellen, egal ob körperlich, finanziell oder wie auch immer. Aber ich kann dann abends, dann ist ja auch zu dunkel, um jetzt noch umzurupfen, also kann ich dann wirklich sitzen bleiben und muss nicht aufspringen und mal eben noch hier und da was machen. Also abends, wenn die Dämmerung da ist, dann kann ich sowohl vor dem Teehäuschen, da in der Sitzecke sehr gerne mit einer Weinschorle sitzen, nicht mit dem Tee, und kann das einfach genießen.
Und meine letzte Frage. Stell dir vor, du könntest dir von irgendwo auf der Welt eine Pflanze aussuchen und du hättest die Garantie, dass sie bei dir im Garten gedeiht. Welche Pflanze wäre das?
Also über diese Frage habe ich ja schon ganz oft nachgedacht. Ich glaube über 60 Mal, weil ich ja jede Folge gehört habe. Und habe da eigentlich immer an die gleiche Pflanze für mich gedacht, und zwar eine Passionsblume. Ich hatte viele Jahre, als ich noch gar keinen grünen Daumen hatte, eine Passionsblume auf der Fensterbank. Die lebte dort auch wunderbar. Und dann habe ich den Sommer über immer draußen auf der Terrasse gestellt, in einen ganz großen Kübel rein. Und die ist dann außen an der Terrassentür und ist an einem Klettergerüst hochgewachsen, hing oben über der Lampe und war einfach ein Traum. Die hat auch Früchte gebildet. Gegessen habe ich sie nie. Und dann ist sie mir irgendwann, weil ich sie zu spät im Herbst reingeholt habe, ist sie mir erfroren. Und so schön und so ein Glück wie mit dieser ersten Pflanze, die ich über viele, viele Jahre hatte, habe ich nie wieder gehabt. Aber ich hätte gerne noch mal Passionsblume, die vorzugsweise dann im Winter draußen bleiben könnte. Und eine Passionsblume wäre es, ja.
Okay, dann nehmen wir die Passionsblume. Christiane, vielen Dank, dass du heute mein Gast warst und deine Geschichte erzählt hast. Und hiermit überlasse ich dir das Mikrofon für ein paar abschließende Worte. Vielen Dank.
Lieber Jens, ich sage dir Dankeschön. Danke, dass ich hier sein durfte. Ich kann es eigentlich immer noch gar nicht glauben, weil ich kenne es ja nur von der hörenden Seite, zuhörenden Seite eigentlich. Ja, abschließende Worte. Ich bin dankbar, dass ich den Garten haben darf, dass ich die Möglichkeit dazu habe. Ich glaube aber nicht, dass es unbedingt an der Größe eines Gartens oder eines Balkons liegt, wie glücklich und zufrieden der Mensch ist. Also ich wünsche uns allen einfach vielleicht ein bisschen mehr den Fokus darauf zu lenken, was wir alles haben. Und wir haben, glaube ich, alle doch letztendlich sehr viel und haben das Glück, in einer Umgebung zu leben, die recht friedvoll ist, muss man in der heutigen Zeit ja vielleicht auch mal betonen. Und ja, vielleicht sollte man einfach mehr das Augenmerk oder versuchen, das Augenmerk mal darauf zu lenken, was man alles genießen kann und was man alles hat, und sich die Ruhe ein bisschen mehr antun. Und ansonsten, was den Garten anbelangt, kann ich nur sagen, überlegt nicht so lange, macht einfach.
Vielen Dank, mach's gut.
Danke, lieber Jens. Ciao.
Damit endet die Folge mit Christiane. Alle wichtigen Links zu dieser Folge findet ihr wie immer in den Shownotes. Ich würde mich freuen, wenn ihr eine Bewertung und oder einen Kommentar zu dieser Folge abgebt, zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts, und schreibt mir auch gerne bei Fragen, Wünschen oder Anregungen. War dies die erste Folge, die ihr entdeckt habt, dann hört doch gerne auch die anderen. Ich spreche immer mit Garten-, Natur- und umweltbegeisterten Menschen. Mich findet ihr auch auf Instagram oder auf meinem Blog. Dort erfahrt ihr immer alles Neue zum Podcast oder zu meinem eigenen Garten. Und jetzt heißt es erstmal wieder Tschüss, bis zum nächsten Mal.